Bin sehr gespannt, wie wir nach dem Gottesdienst miteinander über das reden, was wir hier im Gottesdienst erlebt haben. Sowohl jetzt bereits schon im Lobpreis, durch das, was in der Anmoderation gesagt wird, vielleicht aber auch durch das, was gleich in der Predigt gesagt wird. Ich bin davon überzeugt, dass Gott selbst mit dir ins Gespräch kommen möchte. Ich bin davon überzeugt, dass Gott dich selbst meint. Wenn er dich einlädt, Gottesdienst zu feiern, dann heißt das nicht nur, ihm zu dienen, sondern er macht sich auf, um uns zu dienen. Wir sind am Anfang einer Passionswoche. Eine Woche, die noch mal mehr unterstreicht, wie sehr Gott genau diesen Gedanken in sich trägt, uns zu dienen, uns das Beste zu geben. Eine Woche, die eigentlich eine Chronologie hat. Wir steigen ein mit Sonntag, heute, Einzug nach Jerusalem. Ziemlich wenig königgleich, eher frustrierend, wenn man Hoffnung gehabt hätte, dass Gott sich endlich zeigt, auf nicht nur einem Esel, sondern dem Füllen eines Esels, also dem Baby-Esel. Noch niedriger geht es gar nicht. Ein erwachsener Mann wird dabei seine Beine die ganze Zeit angewinkelt haben müssen. Also keine wirklich herrschaftliche Haltung. Die Menschen feiern ihn als König am Sonntag, Palmsonntag. Dann kommt Montag. Er geht nach Jerusalem in den Tempel. Und er macht da mal groß reine. Er räumt da ziemlich auf. Das passiert Montag. Dabei passieren mehrere andere Sachen noch, nämlich die Priester, die finden das ziemlich unterirdisch, was da tatsächlich passiert. Und die entscheiden sich dann am Dienstag, Jesus nochmal herzuzitieren und in ein Prüfungsfeuer zu bringen. Die fragen ihn ziemlich viele Sachen, Jesus antwortet und irgendwann fängt er an, den Spieß umzudrehen und fragt sie verschiedene Sachen. Dabei kommen sie nicht ganz so gut weg, also potenziert sich die Verärgerung der Hohenpriester. Und was passiert am Mittwoch? Am Mittwochmorgen entscheiden diese Männer, dass sie Jesus endgültig ermorden möchten. Schluss mit lustig jetzt hier, weg mit dem, der stört. Es ist genug dessen an Provokation, was er uns hier mitgebracht hat. Wir haben nur Ärger. Und die Römer, Markus hat das vorhin schon gesagt, die Römer, die sind schon unruhig. Wir müssen gucken, dass wir die wieder die Füße stillkriegen. Also ein Mordkomplott ist geschmiedet. Allerdings soll das nicht passafest sein, denn da sind ja 100.000 Zeugen. Das soll eher so im Geheimen passieren, am besten nach dem Passafest. Am Mittwoch passieren aber noch zwei weitere Dinge. Jesus ist nämlich zu der Zeit, in der die hohen Priester jetzt endlich Schluss machen wollen, in Bethanien. Und dort wird er gesalbt. Über die Geschichte werden wir uns gleich ein bisschen mehr Gedanken machen. Und am Mittwoch wird Judas Jesus verraten. Ich glaube, das ist ein bisschen anders als Markus. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus wusste, dass er nur noch wenige Tage zu leben hat. Wir können darüber sicherlich familiär diskutieren oder auch in der Gemeinde, aber ich glaube, das tut der ganzen Sache keinen wirklichen Abbruch. Ich finde es viel spannender, was dann noch passiert. Am Donnerstag ist dann Passafest. Und nicht Passafest, Passamahl. Jesus lässt das Lamm von den Jüngern organisieren und die werden das letzte Abendmahl haben. Und er wird in Gethsemane gefangen genommen. Am Freitag wird er gekreuzigt und stirbt. Am Samstag ist ein Ruhetag und am Sonntag werden wir die Auferstehung feiern. Eine Chronologie. Und bis zum Sonntag nächste Woche keine Chronologie eines Königs. Keine Chronologie eines Herrschers, der sich aufmacht, die Welt zu retten. Kein pompöses Tamtam. Ganz im Gegenteil, jeder einzelne Schritt, jeder einzelne Tag ist geprägt davon, dass sich da jemand aufmacht und permanent seine Herrschaft anders begründen will, als wir es gewohnt sind. Erneut. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich beiß mir da manchmal echt die Zähne aus. Ich finde das manchmal auch in meinem Leben eine Provokation, dass dieser Gott, der von sich postuliert, er kann alles, ihm gehorcht die ganze Welt, sich hier immer wieder so klein macht. Da gibt es so viele Herzen in meiner Brust. So viele Herzen. Unabhängig davon, dass ich davon überzeugt bin, dass wir alle ohne Karfreitag und die Auferstehung verloren wären, finde ich es trotzdem unerträglich manchmal, die ganzen Schritte davor mit zu betrachten. Lasst uns zum Mittwoch gehen. Ich habe gesagt, wir wollen uns über diese Geschichte ein bisschen Gedanken machen. In Bethanien. Ihr könnt die Geschichte nachlesen, wenn ihr die Bibel dabei habt. Ihr findet die im Markus 14, die Verse 3 bis 9. Ach, ich kann sie euch auch vorlesen. Jesus war in Bethanien zu Gast bei Simon, der früher einmal aussätzig gewesen war. Während der Mahlzeit kam eine Frau herein. In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nardenöl. Sie öffnete das Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf von Jesus. Darüber regten sich einige Gäste auf. Das ist ja die reinste Verschwendung. Dieses Öl ist mindestens 300 Silberstücke wert. Das ist heute 20.000 Euro. Man hätte es lieber verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. So machten sie der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Warum macht ihr der Frau Schwierigkeiten? Sie hat etwas Gutes für mich getan. Arme, die eure Hilfe brauchen, wird es immer geben. Ihnen könnt ihr helfen, so oft ihr wollt. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Diese Frau hat getan, was sie konnte. Mit diesem Salböl hat sie meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Okay, was finden wir hier? Wir finden Jesus zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Die Geschichte hat meines Erachtens nach, und die ist hier, ich habe aus Hoffnung für alle gelesen, auch tatsächlich in zwei Blöcke geteilt. Es gibt einen Part, in dem Jesus total passiv ist. Er wurde eingeladen, er wird versorgt, er wird bedient, ihm wird etwas gebracht, er wird gesalbt. Es gibt an keiner Stelle, an irgendeiner Stelle in diesem ersten Abschnitt etwas, was auf eine aktive Reaktion von Jesus hinweist. Erst am zweiten Teil wird Jesus aktiv. Er nimmt die Frau in Schutz gegen die Gäste, die sich über sie beschweren, und weist sie zurecht, indem er hier das, was die Frau getan hat, in einen bestimmten Kontext setzt. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen die Spannung, in der wir immer wieder leben. Manchmal erleben wir, dass Jesus einfach passiv ist. Vielleicht ist das manchmal so. Dass wir in unserem Leben das eine oder andere erleben, Geschehnisse sind und Jesus sich da erstmal passiv zu verhalten will. So wirkt es vielleicht manchmal. In diesem zweiten Part wird Jesus sehr aktiv und beginnt mehr oder weniger das große Bild zu malen. Und ich glaube, vielleicht ist das auch ein Hinweis für uns, um hier so ein ganz erstes großes Bild zu malen, dass wir davon ausgehen dürfen, selbst wenn Jesus passiv zu sein scheint, er mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit dabei ist und das Geschehen verfolgt. Ich möchte gerne mit euch diese Geschichte mit drei Spotlights betrachten. Das erste Spotlight ist Simon und Jesus. Wer ist dieser Mann? Ein Satz. Simon aus Bethanien, der Aussätzige. Also, was sagt er? Der lebt offensichtlich in Bethanien und der hat offensichtlich mal Aussatz gehabt, also Lepra. Das bedeutet an dieser Stelle, wenn er Gastgeber war, dass er geheilt war. Und zwar so glaubwürdig geheilt war, dass sich die Menschen wieder trauten, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Es bedeutet aber auch, wenn er Lepra hatte, man hat damals noch keine plastische Chirurgie gehabt, er wird eine offene Nase gehabt haben, er wird verletzte Ohrläppchen gehabt haben, er wird keine Finger oder nur noch wenige Finger gehabt haben und er wird voraussichtlich auch keine Zehen gehabt haben. Nur um euch das mal deutlich zu machen, das wird kein ästhetischer Anblick gewesen sein, mit diesem Mann zu Tische zu liegen. Zum Glück war er wohlhabend. Das hat ihn manchmal vielleicht auch an dieser Stelle wahrscheinlich gerettet. Er konnte also seine Freunde und seine Bekannte einladen und Jesus. Es gibt Vermutungen, man kann das nicht genau sortieren, dass dieser Simon mit Jesus eine Verbindung hatte, entweder weil er von Jesus geheilt wurde, oder aber es waren eine der 70 Jünger, die Jesus aussandte, und einer von denen hat Jesus geheilt. Es gibt also irgendeine Beziehung, die dieser Simon mit diesem Jesus hatte. Manche sagen, er war Pharisäer und einfach freundschaftlich durch die Heilung mit Jesus verbunden. Manche sagen, es könnte sein, dass er der Vater von Martha, Maria und Lazarus war. Das Spektrum ist groß. Also unterm Strich, alle, die sich mit dieser Geschichte auseinandersetzen, nichts Genaues weiß man nicht. Ja, Simon ist einfach in Bethanien wohnhaft, war aussätzig und hat irgendeine Beziehung mit Jesus gehabt. Er lädt ihn ein. Jetzt dürft ihr euch das so vorstellen, ein Pharisäer, der Geld hatte, setzen wir einfach mal voraus, dass Simon tatsächlich Pharisäer war, wohlhabend muss er gewesen sein, denn sonst konnte er so ein Gelage nicht halten. Der gibt jede Menge Geld aus, um ein so großes Dinner zu feiern. Da gibt es Wein, da gibt es Fisch, da gibt es Brot, da gibt es Fleisch, da gibt es jede Menge Dinge. Und er wird voraussichtlich in einem extra Essraum gefeiert haben. Das heißt, ein Haus von Pharisäern war normalerweise so, dass man reinkam in ein Entree und dann kam man in einen Innenhof, und der Innenhof, der war so konzeptioniert, dass dann an allen Seiten unterschiedliche Lebensräume abgingen. Das heißt, um in den Essraum zu kommen, musste man durch das Entree in den Innenhof und quer rüber zum Essraum. Das war, wenn er so richtig einen drauflegen wollte, mit Mosaikboden belegt, also richtig was Schönes, hat Polster ausgelegt, und da ist Jesus eingeladen gewesen. Spannend. 2 Tage, bevor Jesus gekreuzigt wird. Man fragt sich, hat er nichts Besseres zu tun, als irgendwo hinzugehen und noch zu schlemmen? Macht es nicht mehr Sinn, sich irgendwie zu verstecken oder aber sich mit seiner Angst oder seinen Sorgen, die in 2 Tagen tatsächlich Realität werden, auseinanderzusetzen? Jesus sitzt da. Es ist, und das ist total spannend, es ist die letzte Nacht, die Jesus auf dieser Welt als Mensch verweilt, die er bei einem Aussätzigen verbringt. Es ist die letzte Nacht, bevor Jesus in seine Passion geht, die er als Mensch auf dieser Welt verweilt, die er mit einem Aussätzigen verbringt. Das ist ein Commitment von Jesus. Als ob seine 3,5 Jahre Dienst an den Armen und Kranken nicht genug sind, postuliert er noch am letzten Abend, an dem es irgendwie möglich ist: Ich stehe für die, die ausgegrenzt sind. Ich begegne denen, die sich alleine fühlen. Ich bin derjenige, der deine Nacht kennt. Und mein Versprechen ist, ich bleib diese Nacht mit dir. Das ist Jesu Zusage 2 Tage vor seinem Tod. Du bist nicht allein. Jetzt könnte man hier die Predigt ja beenden. Alles gesagt. Dabei war das ja nur der erste Satz der Geschichte, ne? Keine Sorge, wir gehen nicht jeden einzelnen Satz so lang durch. Aber es gibt noch 2 weitere Personen oder Personengruppen, über die ich mit euch nachdenken möchte. Und wie Jesus in dieser Geschichte mit diesen Personengruppen oder diesen Personen umgeht. Die 2. Personengruppe, das sind die Gäste. Von denen hört man auch erstmal nichts. Aber als dann die Frau kommt und das Nadenöl ausgießt über den Kopf von Jesu, gibt es da so eine Riesenwelle der Empörung. Lass uns da mal hingucken. Was sind das für Gäste? Also, mit Garantie zu sagen, es sind alles Männer. Weil in einem pharisäischen Haus haben die Frauen die Kochhoheit und die Bedienstetenhoheit und die Männer die Gastherrenhoheit. Es sind also alles Männer, die dort sitzen und miteinander den Abend zelebrieren. Und irgendwie scheinen sie ja auch einen Bezug zu Jesus zu haben. Denn das Erste, was ihnen einfällt, als sie das wertvolle Öl da über den Kopf von Jesus rumfließen sehen, ist: Was für eine Verschwendung! Unglaublich! Hat die Frau eigentlich noch den Schuss gehört? Arme, wo du hinguckst. Und zu Passafest noch mehr als sonst. Das könnte man alles verteilen. Wäre doch viel besser. Und hier gibt es etwas, was vielleicht euch auch so geht. Ja, irgendwie so ein bisschen stimmt das ja auch. Wenn man viel Geld hat, ja, dann warum das so weggießen, im wahrsten Sinne des Wortes? Sie hat es ja nicht verbrannt, sondern vergossen. Es gibt so viele Arme, es gibt so viel Elend. Damals wie heute. Und da gibt es durchaus einen spannenden Ansatz. Ne? Aber es gibt auch noch eine andere Intonation da. Ne? Die sitzen, habe ich eben beschrieben, wie? Hochgradig luxuriös. Hochgradig luxuriös. Die machen sich gerade den Bauch voll mit den leckeren Speisen, die sich garantiert 80% der jerusalemischen Bevölkerung oder sogar der israelitischen Bevölkerung damals nicht haben leisten können. Die haben sich also den Wanst gerade voll gemacht und dann kommt eine Frau und macht etwas anderes als die und die empören sich. Das hört sich schon so ein bisschen nach Doppelmoral an, ne? Ich kann mir vorstellen, dass diese Frau für diese Männer eine wahnsinnige Provokation war. Und wenn wir provoziert werden, dann werden wir gerne auch in den Angriff gehen, ne? Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass diese Gäste wirklich irgendwie eine Beziehung zu Jesus hatten und sein soziales Engagement, seine Liebe zu den Armen irgendwie teilen oder geteilt haben und hofften, und das kann ich mir auch vorstellen, dass vielleicht dieser Jesus von Nazareth jetzt Applaus gibt. Ja, das ist doch eine gute Idee. Mein ganzes Leben, was ich hier verbracht habe, habe ich dafür mich engagiert und ihr habt mich verstanden. Passiert aber nicht. Passiert nicht. Hier passiert was ganz anderes und das finde ich total spannend, denn ich glaube, die Reaktion von Jesus ist wichtig für alle von uns, die wir so gerne Macherinnen sind und Macher. Ich glaube, hier gibt es eine ganz große Aussage Jesu, die hinterrücks quer durchs Auge da so eben reinkommt. Für alle, die so gerne Verantwortung übernehmen, für alle, die so gerne Entscheidungen treffen, für alle, die so gerne ins Tun gehen. Heute ist das nicht dran. Heute ist das nicht dran. Selbstverständlich, wenn man Jesus kennt und mit ihm gelebt hat, gewandert ist oder ihn irgendwie beim Dinner mal sieht, dann weiß man schon, wie sehr er sich dafür engagiert. Und wir, die wir mit Jesus auch persönlich verbunden sind, wissen, dass da ein Auftrag drin liegt, uns um andere zu kümmern. Sagt Jesus auch. Arme, die wird es immer geben. Immer. Ich finde das leider auch eine schlimme Nachricht, ne? So eine schlimme Wahrheit. Dass wir, solange das Reich Gottes nicht wirklich da ist, kriegen wir es nicht gepeilt. Wir kriegen es nicht gepeilt, die Armut dieser Welt wirklich vernünftig zu kanalisieren und zu beenden. Es wird immer Arme geben. Das heißt, an dieser Stelle haben wir Zeit genug, um uns um die Armen zu kümmern. Das sagt Jesus auch. Aber nicht jetzt. Jetzt, heute, ist das nicht dran. Und hier finde ich es total spannend. Was sagt Jesus denn damit? Er sagt auf der einen Seite, es ist eine gute Haltung, sich um arme und bedürftige Menschen zu kümmern. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, tu das eine, aber lass bitte das andere nicht. Denn jetzt stellen wir fest, dass es nicht ausreichend ist, um angemessen mir die Ehre zu geben. Es ist nicht ausreichend, diakonisch zu handeln. Es ist nicht ausreichend, wenn dich und Jesus lediglich die Idee verbindet, ich tue was für andere. Dann ist es nicht ausreichend. Ungenügend. Nicht angemessen. Die dritte Person. Die dritte Person ist die Frau. Was ist das für eine Frau? Namenlos? Gesichtslos? Geschichtslos? Wortlos? Nix. Noch weniger als Simon. Parallelstellen sagen, das wäre eine Maria gewesen. Johannes sagt, das wäre vielleicht die Maria von Lazarus, die Schwester. Aber auch hier nichts Genaues weiß man nicht. In dieser Geschichte, Markus stellt uns diese Frau namenlos vor. Wir wissen auch nicht, warum sie das macht, was sie macht. Also sogar motivlos. Es gibt noch nicht mal irgendeine Begründung. Lass uns da einmal reingehen. Eine Frau, die, um das zu tun, was sie tut, mehrere Dinge vorher erledigen muss. Sie muss das Öl haben. Ich habe eben schon gesagt, in unserer Währung sind das gute 20.000 Euro, die es wert wäre. Mit unserer Inflation mittlerweile vielleicht mehr, das wissen wir alles nicht. Es muss also eine Frau gewesen sein, die entweder eine reiche Erbschaft hatte oder aber wohlhabend war. Oder aber ihr Leben lang gespart hat und das ihre Kostbarkeit war, die sie vielleicht ihren Kindern geben wollte oder keine Ahnung. Das muss also das Erste sein. Und wer wissen möchte, wie dieses Nardenöl riecht, der kann nachher mal zu diesem Diffuser gehen. Ich habe da mal Nardenöl reingetan. Ich habe heute während der Predigtvorbereitung das im Raum auch gehabt und ich muss sagen, ich musste nachher lüften. Ja, also, nur so. Es ist schon intensiv. Also das muss die Frau mitgebracht haben. Und dann stellt euch vor, eine namenlose, geschichtslose, wortlose und gesichtslose Frau steht vor dieser Tür, Entree, und geht quer über den Innenraum. Passiert dabei wahnsinnig viele Bedienstete, die ja alle beschäftigt sind, die Herren da zu versorgen. Und kommt dann in einen Raum, in dem nur Männer sind. Das ist eine Provokation à la excellence für das Establishment. Ich glaube, die müssen alle mitten im Satz aufgehört haben zu reden. Den ist vielleicht, dem einen ist vielleicht die Kinnlade runtergefallen, der andere, der hat sich peinlich berührt weggedreht. Vielleicht der nächste hat sich geräuspert und war gleich im Aufsprung, um die Frau wieder versehentlich hierher gekommen, rauszuleiten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das garantiert zu einer ziemlich großen Unruhe geführt haben in dieser Gruppe. Und was macht die Frau? Die erklärt gar nichts, sie geht einfach zu Jesus. Auch das finde ich total merkwürdig. Ne? Stellt euch mal vor, ihr sitzt da, ihr redet und auf einmal kommt jemand und gießt über euren Kopf Öl aus. Das ist schon wow. Das macht sie aber. Und dann salbt sie Jesus. Auch das eine Provokation. Wenn ihr mal in die Bibel schaut, ist diese Handlung eine männliche Handlung. Auch das passiert. Interessanterweise, alle drei Salbungsgeschichten übrigens im Neuen Testament sind Frauensalbungsgeschichten. Die Frauen salben Jesus, nicht die Männer. Ich habe extra mehrmals Wikipedia, KI und Google gesucht und gefragt, gab es nicht auch Männer, die im Neuen Testament gesalbt haben? Und dann hatte ich so gehofft, das ist vielleicht bei der Geburt Jesu, als man ihn dem Hohenpriester vorstellte, aber der hat gebetet und nicht gesalbt. Frech. Und Jesus lässt das zu, passiv, das ist noch im ersten Part dieser Geschichte. Jesus lässt das geschehen. Und wisst ihr, was ich glaube? Warum? Ich glaube, weil Jesus weiß, dass ihm das gebührt. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich für euch demnächst tun werde. Ich weiß, wie mein Auftrag lautet. Und ja, dafür darf ich geehrt werden. Ja, dafür darf ich geehrt werden. Spannend, ne? Auf einmal hören wir dann Jesus, wie er das nämlich sagt. Er weist die Herren zurecht und sagt dann, dass diese Frau mehrere Sachen gemacht hat. Sie hat ihn gesalbt und damit vorbereitet für den Tod. Das sind sich die Evangelien auch nicht einig. Manche sagen, dass er nach der Kreuzigung noch gesalbt wurde, bevor er beerdigt wird. Manche sagen, dass dafür keine Zeit mehr war. Also da gibt es nicht ganz genaue Erklärungen zu. Und er sagt, er wird von dieser Frau schon für das Begräbnis, für seinen Tod gesalbt, 2 Tage vorher. Es hat mich ziemlich beschäftigt, weil wie geht das? Wie geht das, dass ich 2 Tage vorher gesalbt werde und er dann noch irgendwie lebe? Naja, wenn man sich das Öl mitnimmt und das oben im Kopf hat, dann wissen wir ja auch, dass Jesus bis zur Kreuzigung keine Gelegenheit mehr hatte, sich zu duschen. Also abgesehen davon, dass das damals ziemlich unüblich war. Ja? Und ich habe eine Bemerkung in einem Auslegungstext gelesen, die mich total berührt hat. Stellt euch vor, Öl auf dem Kopf und während der gesamten Geschichte, die Jesus danach erlebt, vermischt sich dieser Geruch ab und an mit seinem Schweiß, ab und an mit seinem Blut und steigt ihm in die Nase. Eine Verbindung in den Qualen, die er erleiden muss, mit einer Frau, die ihm die höchste Anbetung angeboten hat. Eine Verbindung, ich glaube, die uns einlädt zu verstehen, wie wertvoll Jesus diese Geste ist. Das Beste zu geben, was ich habe. Ihm völlig motivlos Anbetung anzubieten, weil es ihm gebührt. Beeindruckt und überwältigt zu sein von dem, was ich von Jesus Christus gehört habe, was vielleicht im Namen dieser Frau auch gesehen wurde. Überwältigt zu sein und einfach nur wortlos, geschichtslos, namenlos und gesichtslos hinzugehen, völlig ohne Eitelkeit, eine Geste der Selbstliebe, der Selbstlosigkeit, eine Handlung aus totaler Liebe, das Öl zu verschenken. Etwas, was Jesus tief berührt haben muss, so wie er weiter reagiert. Denn er sagt, über diese Frau wird man immer, wenn man über mich redet und meine Taten auch reden. Sie und er sind in dem, wie er das Evangelium versteht, verbunden. Und das bedeutet, dass Anbetung durch dich und durch mich eine Verbindung zu Christus herstellt, die stärker ist als diakonisches Handeln. Die größer und weitreichender ist als mein Engagement für die Menschen, die meine Unterstützung brauchen. Und dabei geht es nicht darum, das eine zu lassen, das sagt Jesus nicht. Aber heute ist Anbetung dran. Heute ist Zeit, um ihm die Ehre zu geben. Heute ist Zeit, egal ob du es so machst wie Simon aus Dankbarkeit, weil du gesund geworden bist, Oder wie die Gäste, weil du irgendwann erkannt hast, wie großartig und grandios Jesus mit Menschen umgegangen ist, denen er begegnet ist. Oder aber auch einfach nur, weil du und ich verstanden haben, dass neben ihm niemand so groß ist. Dass die Liebe, die wir bei ihm sehen und erfahren, so anders ist, dass ihm ganz allein die Ehre gebührt. Denn er ist der König.